Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen. Herzlich willkommen zurück bei Ohren für Senioren. Ich bin heute zu Besuch bei Frau Stegmann. Und eigentlich, ja, Frau Stegmann und ich kennen uns noch gar nicht so gut, weil sie ja hier im betreuten Wohnen leben, aber ab und zu auch mal im Heim zu Besuch sind. Und deswegen sind wir uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Und was ich von Ihnen eben weiß, ist, dass Sie sehr, sehr engagiert sind und sehr viel auf die Beine stellen. Und das finde ich total spannend und interessant, weswegen ich mich auch sehr freue, dass wir uns jetzt hier mal verabredet haben, um uns auch ein bisschen besser kennenzulernen. Und genau, wenn Sie mögen, können Sie sonst auch erstmal beginnen, sich vorzustellen. Ich will, wie gesagt, gar nicht so viel vorwegnehmen und würde Ihnen einfach das Wort übergeben.
Dankeschön. Und ich bewundere Sie in Ihrem jungen Alter, wie Sie auf die alten, betagten Menschen eingehen und dass mein geliebter Mann den ja sehr gerne mit Ihnen zusammen schon gearbeitet hat, der ja jetzt heimgegangen ist. Ja, ich habe schon mal mein Leben aufgeschrieben und das ist in unserem Buch auch veröffentlicht. Ich habe eine Überschrift gesucht. Was kann ich so über mein Leben sagen? Ich habe Gottes Liebe und Treue in meinem ganzen Leben gespürt, in guten und in schweren Zeiten. Das ist meine Überschrift. Und da beginne ich mal, bin die Älteste von 5 Kindern. Mein Vater war Pastor mit Leib und Seele, muss ich sagen. Und meine Mutter war eine Bauerstochter, die unheimlich gute Pfarrfrau geworden ist. Wie die uns 5 Kinder und viele, viele Menschen, die in unser Haus kamen, betreut hat und beschenkt hat und so weiter. Ich habe da Hochachtung davor. Und ich war zum Konfirmandenunterricht bei meinem Vater und war immer ernsthaft interessiert an christlichen Themen. Und er hat aber auch eine gute Art gehabt, zu erklären, die biblischen Geschichten. Jedenfalls erinnere ich mich, dass ich mal abends, wenn man denn über sich nachdenkt, ich möchte einmal, habe ich gesagt, auch in den Verkündigungsdienst. Und habe am Bett gekniet und habe gebetet, lieber Gott, ich möchte einmal für dich arbeiten, dein Wort weitersagen. Wie werde ich das machen können? Denn das zeichnete sich schon ab, wenn man nicht in den Pionieren war damals und nicht zur FDJ ging. Da habe ich in der 8. Klasse Abschluss gekriegt, ich sei politisch untragbar und wurde nicht in die 9., 10. Klasse übergebracht. Durfte ich nicht.
Oh je, ja.
Und das muss man sich heute vorstellen. Mit 14 Jahren, ich wurde dann im Sommer 15, musste ich mir meinen Weg alleine suchen. Meine Eltern waren so mit sich und mit der ganzen Familie und der Situation, die haben nicht für mich kämpfen können. Und ob es was genützt hätte mit, weiß man auch nicht. Jedenfalls habe ich denn davon gehört, dass es eine Schwesternvorschule gibt. in Werle,
okay,
bei Schwan. Und dort bin ich dann mit 14, 15 Jahren hingegangen. Und das war eine tolle, finde ich heute noch, eine tolle Sache. 6 Wochen in der Küche, in der Nähstube, im Web. So, ich habe einen Rock mir gewebt, den ich noch sehr in Ehren halte.
Immer noch?
Ja.
Oh, ja.
Und da weben, der Spinnen und all sowas haben wir gelernt. In der Wäsche, Waschküche, 6 Wochen lang. Im Stall, was ich nicht gemacht habe, ich wollte nicht melken lernen. Da hätte ich immer früh aufstehen müssen. Also da habe ich schon sehr bewusst damals schon gewusst, was ich will und was nicht. Ja, und ich habe mir dort in Werle ein Kleid genäht. Da ist ein Bild, wo ich mit auf dem mein Leben, das ist.
Ja, das muss ich mir nachher noch mal genauer angucken.
Ja. Und und in Werle haben wir auch Bibelunterricht gehabt. Neues Testament und Altes Testament. Und da war eine Theologin, die dort kam und uns unterrichtet hat. Und die hat irgendwann am Schluss des Unterrichtes mal bei einem kleinen Spaziergang gesagt, Rosemarie, du müsstest eigentlich mal Pastorin werden. Aber wie? Und dasselbe hat mir der Dozent gesagt, der über Neues Testament, den habe ich auch sehr bewundert, Herrn Schmidt. Der hat auch gesagt, Rosemarie, du müsstest mal Pastorin werden. Ist sowas nicht eigenartig? Naja, und da habe ich gehört davon, dass es Bauern, jetzt habe ich vergessen, also wo man so studieren kann ohne Uni. Und dann kam da ein Herr Alpermann, der uns erzählt hat von dem Missionshaus, von der Bibelschule Malche in Bad Freienwalde und von dieser Ausbildung, dieses Studium dort uns warm empfohlen hat. War ein sehr humorvoller, temperamentvoller Mann. Und da habe ich gesagt, okay, das könnte ein Weg sein, den ich gehe. Und da muss man aber erst 18 sein. Ich war ja noch inzwischen 16. Ich
wollte gerade sagen, Sie waren ja noch ganz schön 17, jung damals. Eben.
Und dann habe ich gedacht, da sollte ich dann in Heime, kirchliche Heime, wo ich dann sauber machen und sowas.
Okay.
Und da habe ich gesagt, nee, das machst du nicht. Am besten ist, ich lerne einen Beruf, dass ich ein bisschen mal auch in Arbeitsleben hinein rieche. Und ich weiß das noch, ich habe ein Telefonbuch Gärtner in Güstrow gesucht.
Okay.
Und habe angerufen, ob sie einen Lehrling gebrauchen können. Und dann bin ich Gärtnerlehrling geworden in Güstrow, in der Friedhofsgärtnerei Kruse.
Also Sie haben sich dann ganz alleine quasi auf den Weg gemacht und sich was gesucht, was Sie dann machen können.
Ja.
Ist ja auch beeindruckend.
Ja. Und wie gesagt, ich war gerne in Werle. Manche waren dann nicht so glücklich, weil die denn so Heimweh hatten. Hm. Und das war streng. Ja.
Ja.
Manche können das nicht ab, ne, wenn da so eine strenge Leitung ist. Ja, und dann hatte ich jetzt die Aufgabe, gut, ich hatte die Lehrstelle. Ich muss mir ein Zimmer suchen, habe ein Zimmerchen gefunden, Da brauchte ich nur für das kleine Zimmer 10 Euro bezahlen. Ich hatte zur Verfügung damals 60 Euro im Monat.
60 Euro.
Nicht Euro gab es damals noch nicht. Nee.
Mark.
Aber ich weiß noch, dass ich so Schwierigkeiten hatte.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist ja wirklich nicht viel.
Nee. Ja, aber ich war gerne Gärtnerin. Das, was ich in meinem Leben war, war ich gerne.
Na, das ist doch toll, wenn man das sagen kann.
Ja, und dann ging dieses Gärtner-Ehepaar in Urlaub und haben mir die Verantwortung für diesen kleinen Betrieb dort übergeben.
Oh.
Und ich die hatten Gewächshäuser mit Rosen, musste die Rosen schneiden im richtigen Zeitpunkt und dann an die Geschäfte in Güstrow in der Stadt verteilen und alles mit meinem Fahrrad. Ja, das war eine besondere Aufgabe. Und dann wurde ich zweites und drittes Lehrjahr, durfte ich dann in den Betrieb, elterlichen Betrieb und war auch im Blumenladen. Das habe ich nur auch wieder sehr gern gemacht.
Das glaube ich.
Aber sonst war dann in den Gewächshäusern hauptsächlich Zyklam, Persikum. Das ist das, was ich behalten habe, lateinische Name fürs Alpenveilchen.
Ja.
ja, das habe ich dann dort mit, waren wir zu drei Lehrlinge. Und mit dem Chef, da hat sich eine besondere, wir mochten uns irgendwie. Mhm. Und auch der Berufsschullehrer, unser Klassenlehrer, wir mochten uns auch sehr. Wenn wir Ausflüge gemacht haben, ich habe so interessiert nachgefragt, wie heißt das, die Pflanze, wie ist das, und so weiter. Und da waren viele von den Gärtner, Lehrlingen, die das nur als Notnagel genommen haben, weil sie was anderes nicht gekriegt haben. Aber ich war nicht Notnagel, ja gut, war auch Notnagel, aber ich war es gerne.
Aber sie waren offen dafür und haben sich interessiert.
Genau, ja. Und weiß ich noch, ja. Also ich habe die Lehre dann abgeschlossen und habe gedacht, so jetzt musst du, wenn du das Versprechen halten willst, in die Ausbildung als, das Studium da in Bad Freienwalde. Und dann habe ich mich verabschiedet und kriegte das Zeugnis, ja, Rosemarie, du bist der beste Lehrling vom Kreis. Und der hat geweint, weil er ihm das leid tat. Da ist nur eine, die so viel...
Ja.
Und
sie wollten sie gar nicht gehen lassen.
Ja. Mhm. Naja, aber ich habe bis zu seinem Tod immer den Kontakt behalten.
Ach, schön.
Zu dem alten Gärtner, Kruse, Onkel Helmut, habe ich gesagt. Und auch zu dem Lehrer.
Mhm.
Auch war eine gute Verbindung.
Ja, schön.
Ja, und dann ging es in die Malche, Bad Freienwalde, eine Ausbildung eben. Damals hieß das Gemeindehelferin und Katechetin, waren 3 Jahre Ausbildung.
Mhm.
Das war ganz schön. Ich weiß noch, dass ich da immer spazieren gegangen bin und gelernt habe. Ja.
Mussten Sie viel auswendig lernen?
Ja, irgendwie weiß ich, dass ich da spazieren gegangen bin und gelernt habe. Ja, wir waren 13 in dem Kursus nannte sich das.
Mhm.
Und sehr unterschiedliche Menschen. Na, und ich muss ein bisschen schneller erzählen. Ne?
Lassen Sie sich Zeit.
Ja.
Sie machen das in Ihrem Tempo.
Ja. Und wie ich das Examen geschafft habe, da habe ich gesagt, bevor du jetzt in die verantwortungsvolle Arbeit in einer Kirchgemeinde gehst, wollte ich noch einmal, gehörten zu einer Schwesternschaft und wurden immer Schwester Rosemarie genannt.
Ja.
Da habe ich gedacht, wenn ich jetzt in der Gemeinde bin und jeder sagt, Schwester Rosemarie, muss ich wenigstens eine kleine Ahnung haben von Medizin. Und habe mich gemeldet und habe fast ein Jahr auf Pflegestation gearbeitet.
Ach, wirklich?
Ja, und das war, bin ich in der Malche geblieben dort und dann musste ich so 1,5 Kilometer so immer laufen zur Arbeit da. Ja.
Einfach um die Ahnung zu haben von.
Ja, und da habe ich hart gearbeitet.
Ja, das glaube
und
ich.
Da gab es das noch, das muss man mal laut erzählen: ein Saal mit 10 alten Menschen.
Okay.
In einem Raum.
Die haben alle im selben Zimmer gestanden.
Ja.
Oh.
Mhm. Ne? Und ich weiß noch, denn zur Mittagsruhe guck dich denn kurz noch mal in den Saal rein, sag hallo, alles in Ordnung. Nein, nein, Rosemarie, komm, komm. Und dann durfte ich die Mittagsruhe damit verbringen, um alles sauber zu machen. Das ist so ein Übungsprozess fürs Leben, ne, sowas.
Das glaube ich.
Und es war dann so, dass die verantwortlich für uns war, die mochte ich, aber irgendwie, wie sie nun meine Chefin war, habe ich manchmal ein bisschen, wurde ich ein bisschen kribbelig.
Okay.
Und dann gehörte da eine, die so nach der Schule so ein bisschen gearbeitet hat dazu, dann eine Frau aus dem Dorf, die dort also ohne medizinische Kenntnisse gearbeitet haben und ja, zu wenig wirklich Fachpersonal. Ne?
Mhm.
Und diese Schwester ist dann ganz schwer krank geworden. Okay. So, und nun war keiner da, der die Station. Und da hat man mir die Verantwortung gegeben, obwohl ich nicht die Ausbildung hatte. Ich sollte dann Kontakt zu denen oben, da war auch noch mal so ein großer Saal und einzelne Zimmer. Und da war auch eine Stationsschwester, ne? Und mit der sollte ich dann kommunizieren. So, und da weiß ich, da habe ich, manchmal war ich unzufrieden mit der Chefin, die bei uns war, aber nun habe ich gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, die Arbeitseinteilung von Personal, das nicht medizinisch ausgebildet ist und ne, also an alles zu denken, was zu tun ist. Oh, das war manchmal nicht einfach.
Ja, das glaube ich. Da konnten Sie dann nochmal den anderen Blickwinkel einnehmen.
Richtig. Da habe ich in dem Moment, wo man Verantwortung hat, sieht man das denn mit einmal anders.
Ja, ja. Aber Wahnsinn, dass Sie die Verantwortung da relativ schnell so bekommen haben für die ganze Station.
Ja, weiß ich noch, dann hatte ich auch Nachtdienst und dann musste ich in den Saal schleichen, ob da Not, dass ich da gucken musste im Saal, ob die im Sterben lagen, ob sie noch leben. Und das war für mich, so jungen Menschen, da habe ich mich überfordert gefühlt. Das war schwer, denn zu fühlen im Dunkeln, leben die noch? Und oh nee.
Ja, na klar.
Das war schwer.
Ein schweres Thema.
Ja. Ja, aber auch das habe ich gerne gemacht. Ja, und dann hat die Malche mich, diese Vorstand der Malche, mich nach Güstrow geschickt, wo ich dann als Gemeindehelferin und Katechetin angestellt wurde. Und in Güstrow ist die Landesgehörlosenschule.
Mhm.
Da hat damals die Katechetin, die dort den christlichen Unterricht geben durfte, die war alt und konnte nicht mehr. Und dadurch habe ich diese Aufgabe bekommen. Und ich habe gesagt, ich wünsche es keinem, dass er so anfangen muss. Als Anfängerin in die Gehörlosenschule, ne? Keine Gebärdensprache. Ich hatte keine Ahnung, was gehörlos ist.
Ja.
Und diese Aufgabe jetzt so.
Ja, wie haben Sie das gemacht?
Also, dann habe ich den Unterricht vorbereitet, wusste, man hatte mir gesagt, kurze, einfache Sätze und bin dann zu erwachsenen Gehörlosen gegangen und habe die gebeten, mir diese Sätze zu, die Gebärden dazu zu zeigen. So ja. habe ich die Gebärdensprache gelernt.
Ach so, Sie haben die...
Autodidaktisch habe ich sie gelernt.
Okay.
Und das ist was Gutes, wenn man von Gehörlosen...
Ja.
Ist. Ja. Und der Pastor, der damals für mich verantwortlich war, der kam dann auch gucken, ob ich auch mich schön vorbereite und ob ich das auch alles ordentlich mache.
Und wie lange hat es gebraucht, bis Sie die Gebärdensprache konnten?
Da lernt man nie aus. Nee, das ist schwierig. Also, wenn man heutzutage, na, das ist jetzt ein Thema für sich. Jedenfalls war es dann so, dass die, da, am Anfang konnte ich noch rein und in leere Klassenräume wurden mir zur Verfügung gestellt. Und dann von der ersten bis sechsten Klasse, so diese Spanne, das ist auch sowas, kann man eigentlich ganz schlecht machen, ne? Da nur den Unterricht machen bei Kindern, die so unterschiedlich sind.
Ja, eine große Altersspanne.
Ja, und die Älteren, die sind schon in der Pubertät und
ja.
die waren sehr schwierige Kinder. Da, die haben gedacht, na, dir zeigen wir es mal. Kamen in den Klassenraum rein, Füße aufs Lesepult und na ja, nun mach mal was mit uns. Also das war sehr schwer.
Und waren das denn auch Gehörlose?
Alles Gehörlose, ah, okay. ja. Oder Rest, also die denn nur ein bisschen mitkriegen. Mhm. Damals hat man denen dann auch Hörgeräte gegeben, aber die meisten, die dann nur so ein bisschen übers Hörgerät, die haben das dann abgelehnt.
Mhm.
Ja, und dann kam ein Direktor, der das den christlichen Unterricht verboten hat. Das durften wir nicht mehr in die Klassenräume und nicht mehr. Dann habe ich dann manchmal bin ich in die Gruppen gegangen. Ich sage, hier haben wir die Unterschrift der Eltern, dass so das Kind kann jetzt mit mir zum Unterricht.
Hm.
Das war die Situation damals. Ne?
Die politische Situation, ja.
Naja, und dann durfte ich an dieses Tor, da war zu der Gehörlosenschule, die lag 3 Kilometer raus von Güstrow. Da durften wir sie dann abholen, die unterschrieben haben.
Okay.
Und dann haben wir eine Baracke gehabt am Anfang von Güstrow, wo wir dann unterrichten konnten. Aber das war keine gute Situation, denn musste ich immer ein Fahrzeug suchen, wo wir die Kinder transportieren und dann, dass wir dann in die kirchlichen Räume, Gemeinderäume.
Ein großer Aufwand.
Ja.
Ja.
Ja, das war Gehörlosenschule. So habe ich die Gebärden gelernt.
Ja. Und so sind Sie denn da reingerutscht.
Und dann wurde ich immer wieder von dem Pastor, der verantwortlich war, auch mit dem Konfirmandenunterricht einbezogen. Und dann, wenn die gehörlosen Gottesdienste gehalten wurden, war ich immer dabei und bin dann auch mal um Vertretung gebeten worden. So bin ich hineingewachsen. Ne?
Ja. Ja.
Und war immer, wo ich war, bin ich dann als Helferin mitgegangen.
Mhm.
Ja, das war Güstrow. Und ich habe dort einen berufstätigen Kreis angefangen, wo junge Gemeinde, ne, also die mir aufgefallen war, die alleine als Christen im Beruf und im Betrieb, dass der manchmal nicht leicht hatten.
Ah, okay.
Und solche, ja, da habe ich so etliche gefunden. Und diese berufstätigen Kreis nach Mittage oder Abende habe ich immer in meinem Zimmer gemacht. Ich hatte ein Zimmer, ein ziemlich großes, aber da war abgeteilt eine kleine Kochecke und da ist also ein Waschbecken und Naja, und mein Bett darf auch. Und okay. Da dann auch diesen berufstätigen Kreis. Und da sind wir sehr zusammengewachsen in diesem Kreis. Wir haben auf manchmal gemeinsam Urlaub gemacht, immer mit Bibelarbeiten und so.
Das heißt, Sie haben da so eine Gemeinschaft gegründet mit anderen Christen.
Ja.
Schön.
Und dazu gehört, kam auch ein junger Mann, ein Elektriker, und der hat mich geworben. Er wollte mich unbedingt heiraten. Ja, das ist eine Geschichte.
Sie klingen nicht so begeistert.
Nee. Das ist schwer.
Nee, Sie müssen nicht darüber sprechen. Nee.
Jedenfalls habe ich dann, da fange ich jetzt an zu stottern. Er hat mich zum Sex gezwungen und das war schlimm.
Das ist ganz schlimm, ja.
Ja, und dann war ich gleich schwanger. Und dann habe ich mir gesagt, okay, nun musst du eben doch heiraten.
Okay.
Ja.
Das klingt ganz schön bitter.
Ja. Und ich habe mir gesagt, nun, diese Arbeit, so wie ich sie gemacht habe, kann ich die nicht weitermachen, wenn ich verheiratet bin und Kind habe. Und da habe ich gesagt, irgendwas anderes musst du jetzt machen. Und habe mich verabschiedet in Güstrow mit Tränen, mit vielen Tränen. Und dann sind wir nach Fürstenwalde in den Samariteranstalten, eine große Einrichtung für geistig Behinderte. Und da bin ich angestellt worden als Rehabilitationsgärtnerin.
Okay.
Das fand ich also okay, dass ich da meine Ausbildungen gut verbinden kann. Dann habe ich mit geistig behinderten Jugendlichen im Garten, war ich zuständig für die Anlagen und habe mit denen auch ein bisschen Theorie gemacht. Das hat mir nur wieder Spaß gemacht. Welches Blatt gehört zum Beispiel zu welchem Baum und solche spielerischen Sachen habe ich mit denen gemacht.
Spannend.
Ja. Und mein Mann, der musste in die Heizungsanlage, weil sie da Personalnot hatten. Und da wurde dann sein Herz, ist er herzkrank geworden und ist schon berentet worden.
Okay.
Und dann kam der Chef und hat gesagt, ich war nur 4 Stunden angestellt mit inzwischen 2 Kindern. Und mein Mann war Rentner geworden. Ich brauche die Wohnung. Sucht euch mal was anderes. Und das war schlimm. Mit einem kranken Mann und kleine Kinder.
Ja.
Nun such mal deine Wohnung und Arbeit. Oh, da weiß ich, dass ich erstaunt war. Ich habe in meinem Wohnzimmer gesessen. Wir haben so eine Bungalow-Wohnung gehabt. Geheult. Und dann klingelt das und da kommt der Postbote und bringt mir einen Doppelbrief mit einem Büchlein, ihr werdet erwartet.
Okay.
Und dann war da die Abraham-Geschichte, die ich sehr mag und auch gerne unterrichtet habe. Aber jedenfalls geht es darum, dass ich nicht mit Groll nur gehe, sondern dass ich auch, weil ich böse war auf den Leitern, dass er uns so rausgeschickt hat.
Ja, na klar, eine schwierige Situation.
Ja. Ich will strafen, die dir schlecht begegnen, kommt in dem Lied vor. Ich will strafen, die dir schlecht begegnen. Aber du sollst, geht das denn weiter, sollst zum Segen sein für andere. Und das war eine Hilfe. Ja, und dann habe ich einen Freund gefunden, der mit uns durch Mecklenburg gefahren ist. Und der hat gesagt, wenn man dich erlebt, du musst in die Gemeinde, Gemeindekinder wieder unterrichten und so weiter, junge Gemeinde. Und dann wurde gesucht in Kono bei Mallis, Kreis Ludwigslust, eine Stelle da, wo ich geboren bin.
Okay.
Und dann haben wir das Zimmer bekommen als Wohnung, wo ich geboren bin. In dem Zimmer bin ich geboren. Oben
das
im
ist ja
Pfarrhaus.
Lustig.
Ja. Und da hatte ich dann, waren ein paar Bläser, da habe ich einen kleinen Bläserchor gemacht und hatte ganz tolle junge Mädchen, die mit mir geflötet haben. Wir haben ganz viel zusammen geflötet, auch bei alten Menschen und so. Hat mir viel Freude gemacht.
Ja, das haben Sie hier ja noch gar nicht erzählt, aber das haben Sie mir vorhin ja schon erzählt, dass Sie ein sehr musikalischer Mensch immer waren und immer noch sind.
Ja.
Wollen Sie mal kurz erzählen, was Sie alles für Instrumente
spielen? Ich habe in der Malche das Trompete spielen gelernt und in meiner Kindheit hatten wir eine Katechetin, die mit mir geflötet hat und da habe ich schon schön Flöten gelernt, C-Flöte und F-Flöte und ja.
Und dann ist ja noch irgendwann die Harfe dazu.
Ja, das ist erst hier.
Ach, das so spät erst.
Ja, ja. Ja, meine Trompete habe ich am Schluss meines, wo ich dann umgezogen bin, weitergegeben. Die ist nach Afrika gegangen, eine Kirchgemeinde, habe ich es verschenkt. Ein teures Instrument. Ja, und Flöten, habe ich teure Flöten gehabt, die habe ich meinem Enkelkind in Berlin geschenkt.
Na, dann werden sie an Ehren weitergehalten.
Ja. So, aber wir waren jetzt dort, bin ich sehr gerne gewesen. Und dann ist der Pastor dort weggegangen und dann bekam ich mehr Aufgaben, die sonst eigentlich Pastorenaufgaben sind, aber ich musste dann ganz viel übernehmen. Und ich habe auch dort, hat der Landesverband gesagt, ich kann auch die Gottesdienste gestalten und predigen.
Oh, schön.
Oh, freie Verkündigung. Und das habe ich auch mit Liebe gemacht.
Das glaube ich. Das war ja von Anfang an auch Ihr Wunsch so ein bisschen.
Ja, dadurch. Und da habe ich immer gesagt, hier in Kono bin ich geboren, hier möchte ich auch sterben. Aber mein erster Mann hat darauf bestanden, dass wir in eine Stadt ziehen, weg vom Lande. Das gefiel ihm nicht. Und er hat dann eine Stelle gekriegt als Rentner, halbtags in einem Elektrobetrieb. Und mich hat der Pastor in Rostock gebeten, Gemeindehelferin in der Heiligen Geist-Gemeinde zu werden.
Hier in der?
In Heiligen Geist, ja. Und da war ich dann auch, wir noch keinen Kantor, da habe ich dann auch den Posaunenchor hier angefangen und Flöten auch. Ja, und die Christenlehre.
Sie haben immer viel in Bewegung gesetzt.
Ja,
ne?
Ja.
Total schön.
Dann war ich und war schon engagiert eben auch und den Kontakt mit der Stadtmission damals und den hatte ich Christenlehre auch in der schwer, nicht nur Gehörlosenschule, auch Schwerhörige, die dann noch waren, und Körperbehindertenschule. Und in der Körperbehindertenschule habe ich auch Christenlehre gegeben. Und dann haben wir manchmal Feste miteinander gefeiert, Körperbehinderte, Schwerhörige, Gehörlose.
Alle zusammen?
Zusammen. Schön. Feste gefeiert, ja. Zu vielen habe ich immer noch Kontakt. Die eine aus dem Unterricht, die Cindy, ist eine Spastikerin, die habe ich mal wieder getroffen. wie sie mit ihrer Mutter Rollstuhltanz gemacht hat.
Rollstuhltanz?
Ja, und das hat mir so gut gefallen. Und dann habe ich meinen 70. Geburtstag gehabt und habe gesagt, ich möchte fragen, ob sie mit ihrer Mutter ein Programm uns gestaltet auf dem Geburtstag.
Ja.
Und das, ja, das war ganz toll. Da durften wir dann auch mal probieren in zum Rollstuhl im Walzer. Ja, das war schon
das
was.
Das klingt interessant,
ja. Und da, hier hatte ich dann auch schon angefangen, mein Mann mit Schüsslersalzen Verein und ich mit die unruhigen Beine RLS. Wir haben beide Selbsthilfegruppen angefangen und geleitet und gestaltet.
Okay, aber Sie meinen jetzt Ihren zweiten Mann?
Ja, ja. Ach so, ja, das habe ich ja nur gar nicht erzählt. Nee,
deswegen.
Oh, ja, wie machen wir das jetzt?
Na, ist nicht schlimm. Sie können auch noch mal zurückspringen, wenn Sie möchten.
Ja. Fürstenwalde, da war das, ne? Da sind wir hin und dann, wo ich Rehabilitation und dann Kono.
Genau.
Ja, und dann hier nach Rostock. Und da war inzwischen die Zeit, wo so die Unruhe hier im. Oft gingen wir auf die Straße mit Kerzen an die Stasi-Gebäude und so. Da,
okay.
Da war ich mit dabei.
Ja.
Und auch die Gehörlosen in Heiligen Geist habe ich dann für die Gehörlosen gedolmetscht. Zum Beispiel Jochen Gauck, der hat dann die Predigten, die wurden dann übersetzt, hat sich dann übersetzt. Oh, das war gar nicht so einfach.
Ja, das glaube ich.
Ja, naja, und dann durfte man, fing das an, wo man nach im Westen Besuche machen durfte bei Verwandten. Und ich hatte eine Verwandte, eine Tante. Und da ist mein erster Mann hingefahren. Und der hat sich dann dort in West-Berlin am Herzen operieren lassen. Und, aber er hat immer gesagt, er will in Westen.
Mhm.
Er will da leben. Und wir sollten denn mit, der hat für uns sogar einen Antrag gestellt, Ausreiseantrag. Und meine Jungs waren inzwischen eben, ne, die haben gesagt, nee, so, wir bleiben hier, wir wollen da nicht. Naja, und dann ist er zu Tantes Geburtstag gefahren und nicht wiedergekommen. Hat einen Brief geschrieben, ich komme nicht mehr wieder. Ich
okay.
Bleibe hier und lebe.
Und wie war das für Sie?
Und da habe ich erst mal geweint. Das waren fast 20 Jahre.
Oh, 20 Jahre.
Ja, und ja. Das waren schwere 20 Jahre, sehr schwere.
Hm.
Aber dann war für mich, ich habe jetzt geweint, die Zeit ist vorbei, die war schwer. Nun kann ich ein neues Leben beginnen.
Ja, Ihr Mann, also Ihr erster Mann, schien ja auch nicht so gut zu Ihnen gewesen zu sein.
Ich war manchmal blau geschlagen, ja. Also das war vorbei und ja, und ich war nun alleine. Und mit den Jungs, die sind im jugendlichen Alter, ne, gewesen. Die sind zum großen Teil auch schon ihre eigenen Wege gegangen, besonders der Große. So, und ich saß, ich hatte einen wunderschönen Schreibtisch aus uralten Zeiten, da gesessen und gedacht, in der Adventszeit, jetzt hier alleine. Oh. Du rufst einfach mal Menschen an, von denen du weißt, dass sie auch einsam sind und alleine.
Mhm.
Und da sind mir etliche eingefallen und habe auch an gute Telefonate gehabt, unter anderem auch mit Herrn Stegmann. Da habe ich auf der Beerdigung seiner ersten Frau, die an Krebs verstorben ist, gedolmetscht für den gehörlosen Sohn.
Ja.
Und dem hatte ich das Buch geschenkt von oder geborgt von Jörg Zink, Trauer hat heilende Kraft. Und ja, und da, wie ich ihn anrufe, Das sagt er, ist das toll, dass Sie anrufen. Bitte kommen Sie mich doch mal besuchen. Ja, sag ich, Sie haben das Buch noch von mir, das hätte ich gern wieder. ja, und dann sage ich, und Sie können ja mit Ihrem Sohn mal zum gehörlosen Gottesdienst kommen, den mache ich wieder in der Heiligen Geistkirche. Und die kamen auch. Und ich habe sie mich gefreut, habe sie beide so umarmt, was bei Gehörlosen ist, so dieses ne, Innere.
Ja.
Ist sehr gut. Ja, und später hat er erzählt, war da bei ihm schon etwas Schmetterling im Körper.
Oh.
Ja, und dann, das war in der, im Herbst. Und im 5. Januar, weiß ich noch, da war ich in Groß-Klein, wo er gewohnt hat und hatte da irgendwo zu tun. Und da habe ich gedacht, na gut, dann kannst du ja mal klingeln bei ihm, wie es ihm geht.
Mhm.
Und das war 17 Uhr und da, bevor ich klingelte, kann ich das gar nicht erklären, da war ich so aufgeregt, so innerlich. Und dann habe ich das Zeichen des Heiligen Kreuzes gemacht bei mir und habe gesagt, so Jesus, jetzt komm du mit mir mit.
Oh, ja.
Und dann klingel ich und da kommt er so verschlafen an, 17 Uhr. Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe. Und da sagt er, Sie stören nie.
Ist das süß.
Ja, und dann hat er mich reingebeten und hat erklärt, warum er so verschlafen war. Ein Freund, den er mit Familie von Halle mit hochgeholt hatte ins Düngemittelwerk, der war an dem Tag gestorben. Und die Witwe hat ihn gebeten, denn du hast das gerade hinter dir mit deiner Frau, Sarg aussuchen und was da alles so mit verbunden ist.
Oh,
bitte hilf mir. Und deswegen war er so erschöpft. Und ja, und dann hat er erzählt, wie es ihm so geht. Und ja, und da habe ich gesagt, so, ich habe noch meine Weihnachtsente im Fach. Und die Jungs kennen sich. Denn kommt mal zu, kommen Sie doch zu uns nach, da habe ich hier bei der Heiligen Geistkirche gewohnt.
Ja.
Und kam Punkt um 12. Und ich hatte alles schön vorbereitet, nur die Ente war noch nicht geteilt. Und ich hatte die Schere in der Hand. Und da habe ich gesagt, kannst du mal die Ente teilen? Und dann, obwohl er das auch noch nicht gemacht hatte, hat er sich dran gewagt. Ja, und es hat uns geschmeckt. Und sein gehörloser Sohn musste nach Leipzig zur Ausbildung. Und meine Jungs haben die Küche gemacht. Und wir haben uns, das war eben am 11. Januar, wir hatten noch den Tannenbaum, haben uns dort ins Wohnzimmer gesetzt. Und da hat er viel gefragt, wie mein Leben so ist und so. Und zum Schluss des Gespräches sagt er, und das Leben mit dir, das kann ich mir sehr interessant vorstellen. Und da sage ich, das klingt ja schon wie ein Heiratsantrag.
Das ist auf jeden Fall ein schönes Kompliment.
Ja. Oh, sage ich, jetzt kann ich nicht mehr still sitzen. Jetzt muss ich spazieren gehen. Und dann, ich hatte einen Trabi. Ich sage, komm, in Trabi fahren wir nach Warnemünde. Und sind da spazieren gegangen. Und da war auch so eine Begebenheit, die ich interessant ist, da stand ich dann ein bisschen höher. Wir sind fast gleich alt groß gewesen. Da war ich ein bisschen höher und da sagt er, ach komm mal runter, ne? Also, und da sage ich, nee, für dich mache ich mich nicht kleiner.
Eine sehr starke Aussage.
Ja. Und dann ging das so. Ich war das erste Mal in meinem Leben richtig verliebt und richtig schön. Ja, und dann haben wir gesagt, die Schwerhörigen, die Gehörlosen, auch meine 5 Geschwister oder wir 5, die haben sich gefreut.
Das glaube ich.
Und dann wollen wir denn auch mit denen zusammen feiern. Stadtmission, damals großer Saal, da haben wir unsere Hochzeit gefeiert. Am Standesamt hatten wir schon im August und 21. September 1990 haben wir in der Warnemünder Kirche, wo schon mein Großvater getraut wurde, wurden wir getraut vom Pastor Simon. Und die Feier war dann hier im Stadtmission. Und waren weit über 100 Leute. Eine große Hochzeit gefeiert, ja.
Ja, das ist ja wirklich schön, auch für Sie beide, nachdem auch bei Ihnen das erste Mal nicht so gut.
Ja.
Und weil Sie das gerade sagten, dass Sie zum ersten Mal richtig verliebt waren, das fand ich total schön zu hören.
Ja, und dann war es so, ich hatte ja in der Kirchenstraße die Wohnung und das war so schwer und eben in groß-klein, ne? Und wenn man so verliebt ist und trotzdem er muss seine Arbeit im Düngemittel weitermachen und ich meine, also wir haben gesagt, das halten wir nicht lange durch, dieses getrennt sein möchten. Und dann hat mein Mann damals, also noch nicht Mann, gesagt, so, du kommst zu mir, weiß ich noch, 23. März. Solche Daten vergisst man nicht. bin ich dann in Groß-Klein. So, und inzwischen ist der Diakon, der die Gehörlosenarbeit im Land Mecklenburg gemacht hat, weggegangen und hat gesagt, wenn Sie diese Arbeit weitermachen würden, dann würde ich beruhigt gehen. Aber da hat damals, da war schon mal die Frage an mich, da hat mein erster Mann gesagt, das ist ein Scheidungsgrund, wenn du das machst.
Okay.
So eine Landesaufgabe, immer unterwegs sein und so, ne? Ja. Und es ist inzwischen zur Scheidung gekommen, ne? Weil Und mein zweiter Mann, der hat gesagt, er konnte das nur beurteilen, wenn man dich beobachtet, wie du den Gehörlosen die frohe Botschaft sagst, dann musst du diese Aufgabe übernehmen und so. Lange ich kann, mache ich das. Das haben wir gemacht.
Ja.
Und da hatte ich nachher Krebs-OP und da hatten wir furchtbare Angst, dass seine erste Frau ist an Krebs-OP gestorben. Und da bin ich so, ich bin ziemlich schnell wieder in Dienst habe auch keine Bestrahlung machen müssen. Mit Tabletten ging das dann. Und in der Zeit hat mein Mann keinen Gottesdienst abgesagt, wo ich krank war, sondern hat selber mit Hilfe anderer und hat selber sogar auch biblische Geschichten gelesen und darüber ein paar Sätze gesagt und waren immer Dolmetscher da.
Ja.
Das ist etwas, was man nur bewundern kann. Er hat ja drüben viel von seiner Chemie erzählt. Ne? Aber diese andere Zeit, die er mit mir unterwegs war, ist ja auch so eine tolle Sache.
Ja, klar. Er hat sie ja auch sehr doll unterstützt.
Ja, genau. Ja. Diese Arbeit haben wir beide wirklich gerne gemacht. Und eben nicht nur Krebs-OP war dann, Ich hatte auch dieses RLS, die unruhigen Beine, so schlimm, dass ich manchmal nicht mehr ausgehalten habe. Da, wenn wir dann fertig waren mit dem gehörlosen Gottesdienst und ich mich dann so entspannt ins Auto setzte, dann setzte die unruhigen Beine so doll ein, dass wir da anhalten mussten und ich laufen musste. Und ja, und da war dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, nee, so können wir das nicht weitermachen und weniger machen. Das ist dann auch schwer. Was nimmt man jetzt? Welche Orte nicht mehr und so, nein. Und dann habe ich mit dem 60. Geburtstag beantragt, Alters, ja irgendwie, da habe ich noch ein bisschen weiter gearbeitet, bis ich dann verabschiedet wurde. Und die Verabschiedung war in Telco, ach ja, das ist ja auch da, gut, die Verabschiedung, da waren 300 Leute. Und da sind so viele tolle Sachen geschenkt und gesagt worden. Das war schon.
Das kann ich mir vorstellen.
Und in Telco, da waren, wir haben Tag der offenen Gärten gemacht. Davon kann ich lange erzählen. Wir haben eine Ferienwohnung inzwischen ausgebaut. Wir haben da ganz viel reingesteckt an Zeit, Kraft und Geld.
Ja, das hat Herr Stegmann mir auch erzählt.
Ja. Und wir haben durch die Ferienwohnung, damals war das ja so was Neues für uns. Mhm. Wir haben viele Gäste gehabt, aus ganz, weiß ich wo, überall.
Ja.
Und dadurch tolle, wir haben immer eine Mahlzeit haben die Gäste denn bei uns zu essen, haben wir mit denen gemeinsam Mahlzeit gehalten und haben tiefe Gespräche gehabt, ja, war eine tolle Zeit. Und dadurch sind bis heute hin noch Freundschaften, die immer wieder kamen und, ne?
Wahnsinn.
Und ja, es war richtig toll.
Ich kann mir das gut vorstellen, dass Sie beide auch als Paar sehr offen und aufgeschlossen gegenüber jeglichen Menschen waren und dass sich die Menschen bei Ihnen auch wohlgefühlt haben.
Ja, das habe ich beim Umzug manches wegwerfen müssen, weil ich es nicht mehr schaffte. Da habe ich Frauen eingeladen, die ihre Männer verloren hatten. Und die waren nach so vielen Jahren bedanken die sich noch einmal dafür, dass sie so eine 14 Tage in Telco mit uns zusammen, wo sie selber ihre Trauer leben konnten, aber dann auch wieder im Gespräch sein konnten. Und ja, war schon schön, dass man so für andere da sein konnte.
Dass sie auch so eine Wirkung auf die anderen Menschen hatten.
Ja, Busse kamen zu uns, ne? Wir haben so Frauen, die sich regelmäßig treffen, die haben ihre Ausflüge öfter zu uns gemacht nach Telco. Und wir haben da die Hütefeste gefeiert, da könnten wir lange von erzählen. Es war ein katholischer Kaplan, war mit seiner jungen Gemeinde und hat bei uns im Garten, im Park eine Messe gehalten und habe ich mitgefeiert. Ja, das war unsere gemeinsame Zeit. Und dann war mein Mann, wurde er krank, irgendwie mit einem Rollstuhl. Wir richten das nicht mehr anders hin. Und da haben wir gesagt, dann müssen wir uns hier verabschieden. Mein Mann konnte nicht mehr und ich staune heute noch, wie ich das geschafft habe. Immer die Handwerker und das ganze Haus in Ordnung halten und die Gemeinde. Dann haben wir auch noch ausgeholfen dort. Und ja, aber wir haben es geschafft.
Ja, es war ja auch ein riesengroßes Gemeindehaus, was wir da hatten. Ne?
Ja. Und jetzt ist das ein Zahnarzt, hat das als Wochenendhaus. Ja, der hatte eben das Geld, um das zu bezahlen.
Aber das, was sie dort geschaffen haben, das kann ihnen trotzdem keiner mehr nehmen. Und auch die vielen Leute, die dort zu Besuch waren, tragen das ja in sich.
Ja, und ich habe tolle Fotoalben auch davon gemacht, wo wir unsere Feste da alle feiern. Die habe ich da gelassen. Ich hoffe, da guckt noch manchmal jemand rein, oder? Naja,
das ist so. Das ist ja alles Geschichte.
Ja.
Die Geschichte ist wertvoll.
Ja. Ja, wie war die Überschrift? Ich habe Gottes Liebe und Treue in meinem Leben gespürt, in guten und in schweren Zeiten. Und ein Gebet. Herr, ich danke dir für mein ganzes Leben, für Licht und Schatten, für Freude und Leid, denn ich brauche alles. Danke für den Sonnenschein, aber auch für den Regen. Die Sonne erwärmt mich und der Regen erfrischt mich. Danke für das Lob, aber auch für den Tadel. Das Lob bestärkt mich und der Tadel berichtigt mich. Danke für den Freund, aber auch für den Feind. Der Freund übt Nachsicht gegen mich und der Feind erfordert sie von mir. Danke für die Gesundheit, aber auch für die Krankheit. Die Gesundheit schafft mir Möglichkeiten und die Krankheit zeigt mir Grenzen. Danke für die Gemeinschaft, aber auch für die Einsamkeit. Die Gemeinschaft schenkt mir Menschen und in der Einsamkeit bist du. Herr, du bist in allen Lebenslagen bei mir. Ich danke dir dafür. Amen.
Ein wunderschönes Gedicht.
Ja.
Und ich bedanke mich bei Ihnen für das, was Sie mit mir und mit uns geteilt haben. Ich finde, Sie sind eine sehr, sehr beachtenswerte Frau.
Dankeschön.
Sie haben viel bewegt in der Welt.